Sie spazieren jeden Montag durch viele Orte Sachsens. Unter ihnen sind Querdenker, Impfgegner, Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen sind. Allerdings auch Rechtsextreme, die diesen Widerstand für sich nutzen.
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nicole Gschiewer von der Leipziger Volkszeitung und in unserem Podcast schauen wir hinter die Recherche. Hier spreche ich mit unseren Reporterinnen und Reportern über die Themen aus diesem ereignisreichen Land, über das, was gerade los ist in Leipzig und in Sachsen und vor allem, was euch da draußen in dieser Woche bewegt.
Weniger Straftaten, mehr Politik. 4 Beobachtungen zum Corona-Protest in Sachsen. Seit Monaten demonstrieren Menschen in Sachsen gegen die Pandemie-Maßnahmen. Dass es aber eigentlich um etwas anderes geht, zeigt sich immer deutlicher.
Ihr habt sie eben schon gehört. Das hat meine Kollegin Denise Peikert geschrieben und vorgelesen. Sie ist heute zu Gast bei mir. Hi Denise, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Hi Nicole, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Du hast uns ein spannendes und auch ein krasses Thema mitgebracht, wie ich finde. Und deswegen meine Frage direkt zu Anfang. Du warst jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder auf Demos, wo auch Rechtsradikale dabei waren. Wie ist das so? Gerade als Journalistin, wo es ja eigentlich auch unangenehm werden kann für Journalistinnen und Journalisten auf solchen Demos.
Also es gibt ganz klar angenehmere Termine für Journalistinnen und Journalisten, als auf solche Corona-Proteste oder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen zu gehen. Das ist ganz klar. Und ich weiß natürlich auch von Angriffen auf meine Kolleginnen und Kollegen auf solchen Demos. Und deswegen unterschätze ich das auch nicht. Also wenn ich da vor Ort bin, dann schaue ich mich schon immer um, wo ist hier die Polizei, wo kann ich im Notfall hingehen und so weiter. Das checke ich schon. Ich bin aber selbst noch nie angegriffen worden, also weder verbal und schon gar nicht körperlich. Und das gilt auch bislang zum Glück für all meine Kolleginnen und Kollegen der LVZ, die in unserem Verbreitungsgebiet Woche für Woche sich diese Demos angucken. Ich als Journalistin für eine Zeitung habe vielleicht auch so ein bisschen so einen kleinen Vorteil auf diesen Demonstrationen. Ich habe keine Kamera, ich kann also, wenn ich die Stimmung als zu aggressiv einschätze, auch einfach am Rand so ein bisschen untergehen, wenn man so will. Wenn ich mit den Leuten da rede, dann mache ich da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele, die gar nicht mit den Medien sprechen wollen. Es gibt Menschen, die mit mir sprechen, die dann aber ganz, ja, wo man so eine Abwehrhaltung spürt und die dann auch von Lügenpresse sprechen oder davon, dass ich sowieso nicht das schreibe, was richtig ist und so weiter. Und es gibt das Phänomen, dass wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dass dann ein anderer kommt und sagt, red nicht mit der, die dreht dir eh das Wort im Mund um. Und natürlich auch die Menschen, mit denen man ganz normal einfach reden kann über ihre Beweggründe, was sie hertreibt auf die Demonstrationen. Es gibt da also echt sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen und auch macht man, glaube ich, soweit ich das auch mit meinen Kollegen besprochen habe, auf unterschiedlichen Demos in unterschiedlichen Orten einfach sehr, sehr verschiedene Erfahrungen, ja.
Wenn du die Menschen ansprichst, suchst du dir dann gezielt Leute aus oder
Nee, also ich gehe so rum und spreche halt den und diejenige an, der ich über den Weg laufe. Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich unterbewusst irgendeine Art von Radar, dass man denkt, okay, da sieht es jetzt so aus, als wäre da irgendwie eine gewisse Bereitschaft da, aber das kann man eh nicht von außen sehen sozusagen.
Okay, gut. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du am Rand stehst. Stehst du da immer am Rand? Ist es...
Nee. Also das war jetzt sozusagen, eben weil es ja Berichte gibt von Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten und die ja auch tatsächlich stattgefunden haben, war das jetzt eher so ein, man ist natürlich ein bisschen vorsichtig und wenn ich das Gefühl habe, hier ist irgendwie die Stimmung aggressiv oder irgendwie sonst seltsam, dann stelle ich mich an den Rand. Es ist natürlich auch so, dass ich als Berichterstatterin da bin und jetzt nicht Teil der Demonstration und deswegen stehe ich häufig am Rand, aber wenn ich mit den Leuten rede, gehe ich dann natürlich auch direkt rein, also so.
Ja, und was mich auch interessiert, ist jetzt die aktuellste Geschichte von dir. Du warst jetzt am Montag in Pirna. Wie war das gewesen? Magst du uns da kurz ein bisschen Einblick geben, wie das da ablief?
Ja, das war am Montagabend in Pirna. Das war eine von den Demonstrationen, die überall in Sachsen, aber nicht nur in Sachsen, auch in Mitteldeutschland und darüber hinaus montagabends gegen die Corona-Maßnahmen stattfinden. Und da war schon im Vergleich zu den Demonstrationen, auf denen ich in den Monaten davor regelmäßig war, etwas anders. Also ganz lange waren in Sachsen Demonstrationen ja nicht erlaubt wegen der Pandemielage oder zumindest keine Aufzüge und auch Kundgebungen nur mit sehr wenigen Menschen. Und wenn diese Leute sich zu ihren Corona-Protesten getroffen haben, dann war das immer so ein bisschen, naja, eine geheimnisvolle Stimmung. Die Leute kamen da zwar an einen vorher bekannten Ort, aber sie waren so ein bisschen suchend, haben sich umgeschaut, wer gehört zu uns, wo ist die Polizei, wo geht's jetzt lang, was ist der Plan? Und das war jetzt in Pirna ganz anders. Da war eine ganz normale Demonstration erstmal. Ganz normal angemeldet auch in dem Fall. Es gab ein so ein Autoanhänger, wo so eine provisorische Bühne aufgebaut war und davor eben Menschen versammelt, wahrscheinlich so ein bisschen mehr als 1000, würde ich schätzen, oder schätzen auch andere, die da waren, die sie versammelt hatten. Und es ja, sollte eine Rede geben, also eigentlich erstmal eine ganz normale Demonstration. Es gab dann auch tatsächlich eine Rede von Martin Kohlmann, das ist der Chef der Freien Sachsen, einer rechtsextremen Partei, kleine Partei, darauf kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Der hat dann gesprochen und er hat so Sachen gesagt, die kannte ich schon aus Online-Medien, aus sozialen Medien, wo die Freien Sachsen ihre Inhalte teilen. Verschwörungstheorien hat er verbreitet über die Impfung, dass die sehr, dass sie gefährlich sei und dass die Politik sie benutze, um die Bevölkerung bewusst zu schaden. Und er hat auch aufgerufen zu einem, ja, politischen Umsturz sozusagen, den man brauche, weil in dem Land ganz vieles schief laufe. Und die Menschen, die da waren, die haben ihm zugejubelt, die haben applaudiert. Einige hatten auch Trillerpfeifen dabei. Und das war eben eine ganz andere Stimmung, wie schon beschrieben, als auf den vorherigen Demos noch Anfang des Jahres oder Ende vergangenen Jahres. Und das hat mich auch irgendwie ein bisschen, naja, angefasst, dass diese Zustimmung, die da so ganz offenbar geworden ist. Genau, weil ich hatte auch vorher immer schon mal die Menschen gefragt, warum seid ihr hier? Das wird ja auch teilweise von Rechtsextremen benutzt oder die laufen hier mit euch mit. Wie findet ihr das? Und dann haben die Menschen ganz oft gesagt, hier gibt's keine Rechtsextremen und so weiter. Und davon wissen wir nichts. Wir sind hier, weil wir die Maßnahmen ablehnen. Und zumindest in Pirna kann jetzt niemand mehr sagen, dass er nichts davon weiß, welchem ja radikalen Gedankengut man sozusagen zujubelt.
Insgesamt sind die Proteste politischer geworden und radikaler. Immer häufiger laufen in vielen Orten bekannte Neonazis an der Spitze der Demonstrationszüge.
Aus dem, was du jetzt erzählt hast, ergeben sich direkt zwei Fragen bei mir. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die Freien Sachsen. Was ist das für eine Partei? Woher kommt die? Kleinstpartei hast du schon erwähnt. Was ist das? Wie unterscheiden die sich von anderen Parteien?
Ja, also zunächst einmal ist es eine sehr junge Partei. Also die ist gegründet worden im Februar 2021, also jetzt so ziemlich genau vor einem Jahr. In Sachsen gegründet worden, auch von Sachsen hauptsächlich. Und die ist sehr jung und sehr klein. Es ist nicht so ganz klar, wie viele Mitglieder sie hat. Die Freien Sachsen sprechen da immer mal ein bisschen verschobelt von vielleicht so 1000, aber so genau kann man das nicht sagen. Möglicherweise ist es auch etwas hochgegriffen. Und sie ist gegründet worden von Menschen, die der Verfassungsschutz als Rechtsextreme kennt. Nicht ausschließlich, aber ein großer Teil der Führungsriege sozusagen ist ja den Verfassungsschützern bekannt als schon länger in Sachsen aktive Rechtsextreme. Da ist zum einen Martin Kohlmann, den hatte ich schon erwähnt, das ist der Redner gewesen jetzt in Pirna. Das ist ein Rechtsanwalt aus Chemnitz, der ja, wie gesagt, auch vom Verfassungsschutz als rechtsextrem selbst persönlich eingestuft wird, der in Chemnitz auch als Politiker tätig ist. Der sitzt da im Stadtrat für die Organisation Pro Chemnitz, so heißt die. Und die hat, oder Kohlmann hat schon 2018 damals die Proteste maßgeblich mitorganisiert, die in Chemnitz stattfanden, nachdem auf dem Stadtfest ein Chemnitzer von Flüchtlingen umgebracht worden ist. Also daher kennt man ihn. Dann gibt's da noch Stefan Hartung, das ist ein langjähriger NPD-Politiker, der im Erzgebirgskreis tätig ist, der Stellvertreter ist der Freien Sachsen. Genau, und Kleinstpartei, ich hatte es schon gesagt, haben einfach nicht so viele Mitglieder, sind auch natürlich noch nicht zu größeren Wahlen angetreten. Man weiß auch sozusagen noch nichts Gesichertes über das Potenzial der Menschen, die sie wählen. Ist eine rechte Splitterpartei. Ja.
Splitterpartei bedeutet?
Kleinstpartei, also Splitter war jetzt nicht im Sinne von irgendwo abgesplittert, sondern einfach ein kleiner Splitter, vermutlich okay. Von dem großen politischen Kuchen, wenn man so will. Ja.
Okay, gut, verstehe. Und genau, dann wollte ich dich auch noch fragen, wie erkennt man denn Rechtsradikale auf einer Demo?
Ja, also ich beobachte das schon länger, dass da teilweise Rechtsradikale mitlaufen und auch inzwischen sozusagen in vorderster Front, inzwischen werden da ja auch manchmal Transparente getragen, das sind dann auch oft Menschen, die ich diesem Klientel zuordne. Wie mache ich das? Also zunächst einmal bin ich ja da und sehe, wer da ist. Und da gibt es natürlich auch bei Rechtsextremen oder auch bei Hooligans so gewisse Kleidungscodes, Habitus und so. Das ist dann natürlich erstmal nur eine Vermutung. Also da schließe ich von dem, was ich sehe, darauf, wer könnte das sein, welches Personenklientel. um die Vermutung sozusagen zu überprüfen oder festzustellen, vielleicht ist es auch nur eine Vermutung und stimmt gar nicht. Dabei helfen mir zwei Sachen. Also zum einen beschäftige ich mich ja schon länger mit dem Rechtsextremismus in Sachsen und zumindest an manchen Orten kenne ich die Akteure oder weiß zumindest, wie sie aussehen. Und erkenne die wieder. Das ist natürlich jetzt bei weitem nicht überall so. Da begrenzt sich mein Wissen auf so lokale Punkte, wo ich mich besser auskenne als an anderen Orten. Und ist im Dunkeln auch tatsächlich mal ein bisschen schwierig. Die Demonstrationen finden ja alle im Dunkeln statt. Aber dann helfen mir dabei auch Gespräche mit Organisationen aus der Zivilgesellschaft von vor Ort. Menschen, die sich schon länger in Sachsen mit Rechtsextremismus beschäftigen, mit der rechtsextremen Szene, mit den Akteuren, die auch alle kennen. Und die frage ich dann, wer ist denn das? Sprechen wir über Fotos beispielsweise von solchen Demonstrationen. Kennt ihr die? Wer läuft denn damit? Und so kann ich das eben verifizieren.
Zurück zu den Freien Sachsen. Die sind ja sowas wie eine Dachorganisation geworden. Ist das richtig?
Für die Proteste?
Ja.
Ja, so kann man das sagen. Also die in Sachsen zumindest. Also es ist nicht so, dass sie die Proteste überall organisieren. Das ist nicht so, aber sie sind schon so eine Art Dienstleister mindestens mal. Für diese Proteste, sie verbreiten immer die Termine, wann wo was stattfindet und genau.
Bei 50.000 dürfte die tatsächliche Größe des sachsenweiten Protests liegen und damit deutlich über der Zahl an Menschen, die das asylkritische Bündnis Pegida auf seinem Höhepunkt versammeln konnte. Das waren im Januar 2015 rund 25.000 Menschen.
Wie hat denn das alles angefangen eigentlich?
Naja, die Corona-Proteste an sich haben ja eigentlich angefangen mit dem Beginn der Pandemie. Also die ersten kannte man schon im April 2020, so Anfang April 2020, da die sogenannten Hygienedemos, das war größere in Berlin zum Beispiel, aber auch anderswo in Deutschland, wo Menschen gesagt haben, wir machen das nicht mit, die Maßnahmen. Dann kam Querdenken, daran erinnern sich ja sicherlich viele auch unter den Hörerinnen und Hörern, vor allem im Sommer und im Herbst 2020 mit wirklich großen Demonstrationen in, ja, vielen Großstädten in Deutschland. Das ebbte dann so ein bisschen ab und die Demos wurden kleiner und so, aber die gingen nicht weg. Die waren weiter da. In Sachsen, um dann wieder dahin zurückzukommen, in unser Berichtsgebiet sozusagen, gab es weiter Proteste, immer durchgängig, kontinuierlich, an vielen Orten, ganz oft auch mit sehr wenigen Menschen, also nur so ein Dutzend oder mal 20, 30 Menschen. Und die gab es weiter. Und die Freien Sachsen, die haben sich dann irgendwann gegründet, das hatten wir ja eben schon besprochen, und die haben dann irgendwann, das war so, ja, dann so 21, ab Frühjahr, Sommer 21, angefangen, sich da in Anführungsstrichen draufzusetzen auf das, was schon da war. Also die haben eben dann, wie ich gerade schon sagte, auf ihren Social-Media-Kanälen verbreitet, wann, wo welche Demonstrationen stattfinden. Das war tatsächlich eher so eine Art Service. Also die Demonstration gab es eh. Und die Freien Sachsen haben das gebündelt und gesagt, okay, da und da und da demonstrieren die Menschen. Die Wissenschaftler, mit denen ich darüber geredet habe, die haben mir gesagt, dass das den Freien Sachsen nicht sofort gelungen ist, da Anschluss zu finden. Das hat ein bisschen gedauert, also weil sie eben nicht Organisatoren an sich dieser Demonstration sind, zumindest nicht weit, bei weitem nicht von allen. Hat also ein bisschen gedauert, sie waren aber sehr hartnäckig, haben den Service immer wieder angeboten und das verbreitet, wo was stattfindet. Und irgendwann hat das eben gefruchtet. Dann wurden die so zu so einer Anlaufstelle virtuell, zu der man hingehen konnte. Auf Social Media, Telegram ist da vorrangig das Medium, was genutzt wird, wenn man wissen wollte, wo sind denn Demonstrationen. Und sie haben dann eben nicht nur den Service geboten, sozusagen, wo findet was statt, sondern auch den ideologischen Überbau, würde ich es jetzt mal nennen, oder das ideologische Umfeld geschaffen, geteilt, Inhalte geteilt zu impfkritische Inhalte, maskenkritische Inhalte, bis hin dann zu, als die Demonstrationen in Sachsen weitgehend untersagt waren wegen der Pandemielage, haben sie dann ja sich gegen die Polizei gestellt und sie als Milizen immer wieder bezeichnet und als Söldner, also da dann sozusagen auch so ein Umfeld geschaffen, inhaltlich für diese Demonstrationen und sind damit, ja, tatsächlich, wie du sagst, so eine Art Dachorganisation geworden und zu einer Organisation, die man untrennbar verbindet mit den Corona-Protesten in Sachsen, wenngleich nicht alle Demonstrationen, ja, sowieso nicht von denen organisiert werden, aber auch nicht alle Demonstrationen an allen Orten gleichermaßen sozusagen von den Freien Sachsen durchdrungen sind oder besetzt sind, auch nicht ideologisch. Aber ein Großteil ist jetzt schon, kann man schon mit denen verbinden sozusagen.
Ich hab viele Gedanken gerade im Kopf, deswegen kleiner Aussetzer hier an dieser Stelle. Ich würde jetzt sagen, Proteste im Leipziger Land und in Pirna? Weil, also hat sich das auch verändert? Hast du das auch gespürt, dass da jetzt was anders wird?
Also ob im Leipziger Land was in der Zeit jetzt anders geworden ist.
Genau.
Also das könnten meine Kolleginnen, die da jede Woche sozusagen draußen unterwegs sind, wahrscheinlich besser beantworten. Was ich ganz sicher weiß, ist, dass es jetzt, das hatte ich eben schon mal gesagt, es gibt schon einen sehr großen Unterschied zwischen den einzelnen Demonstrationen. Also nicht alle sind gleich. Man kann da irgendwie nach Delitzsch fahren und sehr offenherzige Demonstranten sozusagen. Delitzsch ist ein Beispiel, da war ich persönlich noch gar nicht. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen aus der Kiste gegriffen sozusagen. Eine ganz, ganz andere Personenklientel und auch von der Aufgeschlossenheit her vielleicht andere Menschen antreffen als zum Beispiel in Pirna, um beim Beispiel zu bleiben, oder auch in Ostsachsen oder so. Es gibt so Orte, an denen treten die Freien Sachsen jetzt beispielsweise sehr aktiv auf, in Zwönitz zum Beispiel, und so Flaggen und so bei den Demonstrationen. Und es gibt ganz viele Orte, Eilenburg gehört meines Wissens auch dazu, da habe ich das gehört und auch online gesehen, wo man jetzt gar keinen politischen Organisator irgendwie erkennen kann, auch jetzt noch nicht. Also es gibt auch immer noch Orte, an denen sich das jetzt nicht so gewandelt hat, wie ich das eben beschrieben habe, was man irgendwie Reden hat oder so. Es gibt viele Orte, an denen das so ist, dass es Reden gibt, dass es Transparente gibt, Fahnen von den Freien Sachsen oder Fahnen von anderen politischen Organisationen. Aber das ist nicht überall der Fall, das stimmt.
Mhm. Und jetzt mal abseits von den Corona-Protesten, was ist so die politische Bestrebung von den Freien Sachsen?
Ja, die sind ja nicht umsonst eine Partei. Also die Freien Sachsen sagen selbst von sich, sie hätten lieber einen Verein gegründet und keine Partei, weil sie ein bisschen parteienkritisch sind sozusagen. Das Establishment, das kennt man ja schon, diese Argumentation, haben aber trotzdem eine Partei gegründet, eben weil sie politisch aktiv werden wollen. Das ist ganz klar deren Ziel, das sagen die auch offen und das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und sie sind schon zu Wahlen angetreten und werden das auch weiter tun. In der Vergangenheit war das bislang noch nicht erfolgreich. Die haben beispielsweise einen Kandidaten aufgestellt für die Oberbürgermeisterwahl in Plauen, sind da gescheitert. Das war ein Ergebnis, was jetzt nicht weiter relevant zu erwähnen ist sozusagen. Aber die versuchen das weiter, so wie sie am Anfang auch hartnäckig dran geblieben sind als Dienstleister für die Corona-Demos, sind sie jetzt auch weiter hartnäckig dabei, sich da aufzustellen. Und in diesem Jahr werden in Sachsen viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen neu gewählt. Es gibt in vielen Kreisen Landratswahlen und dafür stellen die Freien Sachsen sich gerade auf. Also sie fordern auf, sich aufstellen zu lassen für die Bürgermeisterwahl und unterstützen dann da auch Kandidaten. Sie unterstützen beispielsweise einen freien Kandidaten, der in Delitzsch antreten will zur Oberbürgermeisterwahl. Sie haben eigene Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahlen aufgestellt in Johanngeorgenstadt zum Beispiel und in Marienberg, also so eher so im in der Erzgebirgsgegend. Und sie haben wahrscheinlich den bislang aussichtsreichsten, wenn man das so will, Kandidaten aufgestellt, den stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Hartung, der ein recht bekannter NPD-Politiker im Erzgebirgskreis ist sozusagen oder zumindest so in seiner Gegend da. Und der tritt da an auch zur Landratswahl im Erzgebirgskreis. Also die sind da schon bestrebt, politisch Einfluss zu nehmen zu wollen.
Und was unterscheidet sie von der AfD? Weil ich meine, es sind beides Parteien, die eher rechts, die man eher rechts ansiedeln könnte.
Ja, also das ist schon so, dass es beides Parteien sind. Das ist auf jeden Fall mal eine Gemeinsamkeit. Und auch, dass sie um ein ähnliches Wählerklientel buhlen. Das kann man, glaube ich, schon auf jeden Fall so sagen. Es gibt ganz formal einen klaren Unterschied zwischen der AfD und Freien Sachsen. Das ist, dass die AfD eine bundesweit tätige Partei ist und die auch ein bundesweites Programm hat. Und die Freien Sachsen arbeiten ausschließlich in Sachsen und auch ausschließlich mit sächsischen Themen für Sachsen sozusagen. Haben da keine Bestrebungen darüber hinaus. Das ist erstmal so das Formale. Inhaltlich gibt es tatsächlich Überschneidungen in dem, was sie wollen. Also beispielsweise die Ablehnung der Corona-Maßnahmen. Das ist ja auch was die AfD vertritt. Sie haben Überschneidungen, was ihre Ansichten in der Migrationspolitik anbelangt. Aber es gibt da schon auch programmatisch durchaus, also ganz klare Unterschiede. Das ist einfach was völlig anderes. Die Freien Sachsen haben ja gar nicht so ein richtiges Programm, aber doch so ein bisschen, so ganz genau ist es jetzt noch nicht ausformuliert. Das ist ja auch keine Parteitage, wo dann irgendwas beschlossen worden ist. Sowas gab es alles noch nicht, aber man kann schon nachlesen, wofür sie so stehen. Und sie stehen beispielsweise dafür, dass Sachsen autonomer regiert werden sollte, sozusagen, auch unter Einbeziehung des sächsischen Königshauses und wenn es sein muss, auch unter mit Hilfe eines Austritts aus der Bundesrepublik sozusagen. Das ist das, was sie propagieren. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen kurios teilweise auch und ja, natürlich meilenweit entfernt von dem, was die AfD da irgendwie so anbietet, ja. Klimawandel, Kohleausstieg. Es gibt eine ganze Menge an großen Themen, die wieder zu Widerstandsbewegungen führen könnten.
Das hört sich ja jetzt ein bisschen absurd an. Also ich, als du das mit dem Königshaus erwähnt hast, musste ich fast auch loslassen, lachen. Und ja, ich weiß aber nicht, trotzdem wirkt es ja ein bisschen bedrohlich auch, wenn man das so sieht, dass die eben auf den Demos unterwegs sind und du ja nochmal mehr mitbekommen hast. Wie gehst du damit um? Ist es, hast du ein bisschen Angst vor einer gesellschaftlichen Spaltung, dass sie ein bisschen, also dass eben dieses Rechtsradikale nochmal mehr Einfluss auf die Gesellschaft nimmt?
Ja, also ich bin schon besorgt. Also ich bin jetzt vielleicht gar nicht so stark besorgt. Also die Freien Sachsen vermitteln ja mit allem, was sie tun, den Eindruck, als vertreten, würden sie eine Mehrheit vertreten, eine schweigende Mehrheit in Sachsen, und als stünde sozusagen auch die, ja, die Revolution oder der politische Wandel unmittelbar bevor. Das halte ich für Quatsch, beides. Also sie vertreten ganz sicher nicht eine Mehrheit und auch der politische Umsturz steht nicht kurz bevor. Das ist, ja, das so sehe ich das. Deswegen habe ich, macht mir das jetzt so konkret keine Sorge. Aber ich habe schon Sorge vor, vor einem weiteren von einer weiteren Erosion sozusagen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Da bin ich ja übrigens auch nicht alleine. Das ist schon sehr lange so, dass drei Viertel aller Sachsen in Umfragen angeben, dass sie sich Sorgen machen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Da machen sich übrigens auch die Freien Sachsen Sorgen darum. Also die auf eine andere Art und Weise sorgen sie sich darum. Für die bedeutet Gesellschaft was anderes. Da werden viele Leute ausgeschlossen und so von ihrem Gesellschaftsbegriff. Aber was ich sagen will, ich gehöre da zu einer sächsischen Mehrheit sozusagen, dass ich mir Gedanken mache darum, dass das natürlich ein echtes gesellschaftliches Problem ist. Vor allem dieses, dass man sich auf so völlig unterschiedlichen Grundlagen befindet, Basisannahmen über Dinge, wie die Dinge sind, und man nicht mehr so gut zueinander kommt, um sich darüber irgendwie austauschen zu können. Davor habe ich schon Angst. Und die Freien Sachsen betreiben das natürlich. Also die befeuern, das hatte ich ja schon erwähnt, gewisse Verschwörungstheorien, was die Impfung anbelangt, und haben so ein ganz grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Staat, aber auch gegenüber anderen Menschen überhaupt. Seien es Journalisten, seien es Ärztinnen und Ärzte, seien es ja Politikerinnen natürlich sowieso. Und dieses Grundmisstrauen gegenüber anderen Menschen, was auch ein Grundmisstrauen gegenüber dem Staat beinhaltet, das ist, glaube ich, weiter verbreitet als die Anhänger der Freien Sachsen, also ist über die Anhänger der Freien Sachsen hinaus verbreitet in Sachsen und auch über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der auf den Demonstrationen hinaus verbreitet. Das glaube ich schon, und das macht mir Sorge, ja.
Ja, da fühle ich auf jeden Fall voll mit dir. Ich habe immer das Gefühl, dass das so ein Pulsieren ist, so eine ganz pulsierende Stimmung die ganze Zeit. Also es ist manchmal schwächer und manchmal einfach größer und stärker. Genau.
Ja.
Kleiner Seeleneinblick.
Ja,
mein Gemüt.
Also ich bin da vor allem, stehe ich da so, ich bin ja dann auf den Demonstrationen und versuche da auch mit Leuten zu reden, und manchmal ist das, habe ich eingangs schon beschrieben, auch irgendwie ein ganz fruchtbarer Austausch, aber oft einfach auch nicht. Also oft auch schlicht nicht, und dann weiß ich da auch nicht, wie man da sozusagen zueinander finden kann, eben weil es so ganz grundsätzliche Sachen sind, die für mich einfach unverhandelbar sind, wie zum Beispiel das Dinge, die die Wissenschaft einmal herausgefunden hat, sozusagen mit großem Konsens, dass das richtig ist, und dass man sich daran sozusagen orientieren sollte. Das wird ja auch rundheraus abgestritten, und dann fehlt da ein bisschen so die Grundlage. Man kann ja über viele Dinge streiten. Wir sind ja zum Beispiel in der LVZ auch oft kritisch gegenüber den Corona-Maßnahmen oder über die genaue Ausgestaltung und das Hin und Her, was es da manchmal gibt bei den Regeln und der Kommunikation, und braucht es eine Impfpflicht? Ja, nein. Das wird ja alles auch in den etablierten Medien, nicht nur bei uns, auch überall anders, auch kritisch diskutiert. Aber ich glaube, diese kritische Diskussion, die stattfindet, die erreicht Leute, die ganz grundsätzlich ablehnen, was Staat ist, was Medien ist, erreicht einfach nicht. Und das finde ich, ja, da fange ich an, mich zu wiederholen. Aber
ja, ja, verstehe, was du meinst. Gibt es denn jetzt noch ein paar Aussichten, also ein paar Prognosen, wie das wohl weitergeht?
Ja, also es gibt alle Politik- und Bewegungsforscher und Forscherinnen, alle Experten auf dem Gebiet, mit denen ich mich über die Proteste unterhalte, sind sich alle eigentlich ziemlich einig darin, dass das nicht einfach weggehen wird, auch wenn Corona weggeht oder wenn die Maßnahmen weggehen, vorübergehend oder dauerhaft, sondern dass das bleibt. Also dass das ein Protestpotenzial ist, was schon länger da ist, was sich früher gezeigt hat in den Protesten gegen die Asylpolitik Deutschlands beispielsweise. Und was sich eben jetzt zeigt bei den Corona-Protesten oder bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. Und was sich auch zeigen wird, so sehen das zumindest die Wissenschaftler, und ich glaube, dass das richtig ist, das ist ja auch jetzt keine besonders exklusive Meinung, aber dass sich das auch an weiteren Themen, die noch aufkommen werden, auch wieder kristallisieren wird. Also sei es Klimawandel, Kohleausstieg, jetzt Russland zum Beispiel, die Aggression Russlands, die nutzen auch jetzt schon die Freien Sachsen für sich zur Mobilisierung und sagen, ihrer Lesart nach gibt es da eine Aggression des Westens, die das alles auslöst und bedingt. Das wird also auch schon benutzt sozusagen als Thema, um wieder Anschluss zu finden und das einfach weiter anzutreiben. Und das wird meiner Ansicht nach, dass bei Russland so ist und ob das jetzt dann da jetzt konkret gleich Erfolg hat, das wage ich nicht zu prognostizieren, aber ich bin sehr sicher, dass das Protestklientel, dieses sich im Widerstand gegen etwas fühlen, bleiben wird und der Widerstand sich dann eben beim nächsten Mal gegen was anderes richtet.
Danke für diesen umfassenden Einblick, Denise. Ich glaube, wir können noch ganz, ganz viel von dir lesen bald in der nächsten Zeit zu diesem Thema.
Hoffentlich auch was über erfreulichere Sachen sozusagen, aber auch zu diesem Thema vermutlich, ja. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich bin da ja auch wirklich immer interessiert, also an einem Austausch, wie das andere sehen. Es gibt da ja auch Stimmen, die meinen, man sollte zum Beispiel den Freien Sachsen jetzt gar nicht so viel Plattform bieten und nicht so viel darüber berichten. Ich glaube, das geht nicht weg durch Weggucken, aber klar ist es ein schmaler Grat, also weil wir natürlich als Medien unsere Rolle wird natürlich auch von denen, die da jetzt politisch aktiv werden, einkalkuliert. Also, dass wir irgendwie sagen, das sind Rechtsextreme oder so, das ist natürlich, das wissen die, dass wir das tun. Und damit spielen und arbeiten die auch. Das merke ich in meiner täglichen Arbeit. Das sind so Texte von mir. Heute ist das Geschehen auch sozusagen auch von denen mitverteilt werden mit, ja, sie hat recht, stimmt, wir sind politischer und stärker geworden, super. Drehen die Lesart um, aber dieses Spiel findet ja immer statt. Und deswegen, worauf ich hinaus wollte, ist, ich bin da immer gar nicht so sicher, ob wir richtig machen, in Anführungsstrichen, mit unserer Berichterstattung. Also ich bin natürlich überzeugt, dass es ein wichtiges Thema ist und dass man da immer hingucken muss und so. Aber mich interessiert schon immer, was auch andere Menschen darüber denken. Also falls irgendjemand sich eingeladen fühlt, da zu diskutieren, meldet euch gerne.
Wir packen auch immer von unseren Autorinnen und Autoren die E-Mail-Adresse in die Shownotes. Ihr könnt gerne Denise schreiben, wie ihr schon gehört habt.
Unbedingt.
Genau. Und danke euch, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich auf nächsten Donnerstag mit euch, wenn ihr mögt. Und abonniert doch LVZ unsere Story, um keine Folge mehr zu verpassen. Und schaut auf lvz.de für noch mehr News vorbei. Ihr könnt auch außerdem die große Samstagsreportage der LVZ überall dort, wo es Podcasts gibt, hören. In der letzten Folge geht es um einen Patienten des Leipziger St. Georg Krankenhauses, der seit einem Unfall auf der Rennstrecke im Wachkoma liegt. Oder ihr möchtet mehr vom Sport, dann sind die Rückfallzieher vielleicht etwas für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören, egal was ihr euch anhört, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.